US-Präsident Trump möchte unbedingt Grönland haben.
Und weil man es eigentlich nicht greifen kann und nicht begreifen kann, dass ein demokratisches Land, auf das man sich eigentlich immer verlassen hat können, plötzlich so unberechenbar wird.
Anfang Januar. Die USA nehmen in Venezuela Machthaber Maduro fest. Im Iran kämpfen die Menschen um die Freiheit gegen das Mullah-Regime. Und in der Ukraine tobt weiter ein Krieg.
Davor habe ich Angst. Ich meine, ich bin alt. Allzu lange werde ich eh nicht mehr da sein, aber meine Enkelkinder und meine Kinder.
Willkommen zur Münchner Runde. Ja, bricht unsere Sicherheitsordnung auseinander? Was ist, wenn wir nicht vor Trump kuschen? Betrachtet er uns dann als Feind? Und Grönland, wenn er sich das Land nimmt, bricht dann die NATO auseinander? Und jetzt haben wir sogar noch, vielleicht auch heute Nacht, die Entwicklung, dass die USA in den Iran eingreifen. Sind wir an der Schwelle zu einem neuen Nahostkrieg? Was für ein irres Jahr, was wir schon jetzt erleben. Aber wir sortieren das hier mit meinen Gästen. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Jürgen Trittin, ehemaliger Bundesminister und Außenpolitiker der Grünen im Bundestag. Wir haben auch Florian Hahn zu Gast, CSU-Staatsminister im Auswärtigen Amt aus Berlin, zugeschaltet. George Weinberg, Immobilienunternehmer und Vorsitzender der Republicans Overseas Germany, er verteidigt Trump. Susanne Klass, langjährige Auslandskorrespondentin der ARD. Und Stefan Bierling, Politikwissenschaftler an der Universität Regensburg. Und während der Sendung schalten wir live auch nach Grönland. Aber Herr Bierling, wir bleiben mal kurz hier im Studio. Steht Deutschland inmitten eines Wirbelsturms, der alle Sicherheiten, die wir bislang kennen, hinwegzufegen scheint?
Ja, das ist, glaube ich, die richtige Beschreibung dessen, was wir jetzt in den letzten 10 Tagen dieses Jahres erlebt haben und was wir natürlich in den letzten 10 Jahren, seit im Grunde dem russischen Überfall auf die Ukraine 2014, in immer stärkerer Schlagzahl erleben müssen. Und wir sind nicht vorbereitet auf diese Welt. Wir haben über 20 Jahre unsere Sicherheit nicht wirklich selbstständig organisiert. Die Bundeswehr ist im Grunde ruiniert worden von mehreren Regierungen. Und was jetzt passiert, findet uns im letzten nackend vor. Konzeptionell, materiell, aber auch personell.
Mhm. Susanne, du warst schon öfters in Kriegsgebieten. Und was wir jetzt allerdings erleben, ist ja anders. Also wir sprechen über Kriegsangst, wir haben eine Wehrpflichtdiskussion und reden über Aufrüstung. Wie ernst ist denn diese Lage aus deiner Sicht?
Ich merke es tatsächlich an mir selbst. Ich bin eigentlich ein optimistischer, positiver Mensch. Sonst hätte ich nicht 25 Jahre über Kriege, Krisen berichten können. Aber es hat sich was verändert. Wir haben kein Vertrauen mehr in ein transatlantisches Bündnis. Wir haben verloren, und ich denke auch berechtigterweise verloren, den Glauben in regelbasierten Umgang miteinander, in das Völkerrecht, führt zu großen Unsicherheiten, während die Krisen kumulieren. Man weiß ja nicht mehr, wo man zuerst hinschauen soll, über was man zuerst berichten soll. Und das führt natürlich zu Unsicherheiten in Bezug auf Militär, auf Politik. Und einen letzten Punkt, der mir eben auch auffällt, ist diese Verächtlichmachung von Demokratie führt zu einer extremen Verrohung der Sprache und auch zum gesellschaftlichen Umgang miteinander, was wiederum Krisen begünstigt. Also zurück zu deiner Frage, ich finde die Situation sehr ernst.
Sehr ernst finden auch einige, Herr Trittin, dass wir Sicherheitsgarantien geben für die Ukraine. Und ernst deshalb, weil viele dann befürchten, dass bald unsere jungen Menschen dann vielleicht zu den Waffen greifen müssten, um dann dort am Rande oder dort aushelfen zu müssen. Wie bewerten Sie das?
Ich glaube, wir werden Zeuge der Auflösung der alten Weltordnung. Das, was sich über 15, 20 Jahre angebahnt hat, wird jetzt offenbar. Wir leben in einer neuen multipolaren Welt und in dieser neuen multipolaren Welt hilft nur ein Mindestmaß an Stärke. Und Europa war darauf nicht vorbereitet, hat erhebliche Defizite, aber bemüht sich gerade im Eigeninteresse, auch mit Blick auf die Ukraine, diese Stärke wieder zu gewinnen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen.
Stärke gewinnen, Herr Hahn. Bei Ihnen auch noch mal die Frage, wenn Sie mit jungen Menschen sprechen, sagen Sie denen dann, wir brauchen euch an der Waffe und notfalls müsst ihr auch mit eurem Leben einstehen für unsere Freiheit. Sind Sie so klar?
Ich glaube, dass es darum geht, den jungen Menschen zu sagen, worum es geht, nämlich um die Frage, wie wir leben und unser Way of Life in Freiheit, in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat, in einem freien Europa, dafür, wofür Menschen 1990, 1989 auf die Straßen gegangen sind, in ganz Europa und vor allem auch in der damaligen DDR. Darum geht es, das zu verteidigen, und deswegen ist es nötig, dass wir uns dem erstens bewusst werden, um was es geht, und zweitens, dass wir auch bereit sind, für diese Werte und für dieses großartige, ja, freie Land und System auch tatsächlich dagegen zu halten, all diejenigen, die das bedrohen. Und das geht eben mit Abschreckung. Und da kommt ein Satz zurück, den wir kennen aus den 80er, aus den 90er Jahren, nämlich kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen, abschreckend zu sein, darum geht's. Und deswegen ist die Diskussion um die Wehrpflicht wichtig gewesen, und sie ist auch nicht beendet, denn ich bin sicher, dass wir früher oder später einen Pflichtdienst auch in Deutschland brauchen.
Aber Sie sehen schon, das klingt bedrohlich, ich soll mein Leben jetzt investieren.
Ja, es geht halt darum zu sagen, wie wollen wir tatsächlich in Zukunft leben? Wollen wir von anderen dominiert sein? Wollen wir auf eben die Freiheit, die wir ja genießen, die auch gerade die Jungen, meine Kinder genießen können, die ich genießen konnte als junger Mensch und auch heute genieße, wollen wir so weiterleben? Dann müssen wir auch bereit sein, für dieses System einzustehen. Und das bedeutet nicht nur militärisch, sondern in all seinen Facetten. Und um das tun zu können und auch überzeugend sein zu können, müssen wir stark sein. Und dazu gehört wirtschaftliche Stärke, dazu gehört aber auch militärische Stärke, dazu gehört die Stärke, in starken Bündnissen zu sein. Und das ist dafür, kämpft und arbeitet auch diese Bundesregierung.
Viele wären gerne in einem starken Bündnis, Herr Weinberg, aber viele sagen auch, Trump ist mittlerweile ein Sicherheitsrisiko für uns. Wo ist denn da bitte noch das Bündnis?
Also ich habe jetzt zugehört, hier meinen Kollegen in der Runde, und ich kann diesen Pessimismus und diese Angst und diese Verteufelung der Situation überhaupt nicht nachvollziehen. Vielleicht ist das die amerikanische Naivität, aber ich sehe diese Gefahren oder diese Probleme sind zwar da, aber die waren immer da. Es gab früher die Sowjetunion, es gab auch damals die Amerikaner, es gab die Krisen.
Aber die Amerikaner standen immer an unserer Seite, und zwar fest.
Die stehen nach wie vor weiter fest. Aber die Krisen gab es, die Kuba-Krise gab es, die Prager Frühling gab es und, und. Also dass damals schon auch zu einem Knall kommen könnte, war natürlich auch da. Also deswegen, ich sehe nicht diesen Horror, der jetzt hier verbreitet wird. Ich bin da ganz optimistisch, dass das wird man hinkriegen. Immerhin hat der Präsident 8 Krieger schon geschlichtet. Er hat sich jetzt eingemischt in den Krieg in Gaza. Auch dort gibt es jetzt Ruhe. Und ich bin davon überzeugt, dass es zu einer Verständigung mit gewissen Opfern für die Ukraine auch dort zu einem friedlichen Abkommen kommen wird.
Werden wir auch noch bestimmt diskutieren. Aber Sie haben gesagt, Sie sehen nicht den Horror. Viele sagen aber, Herr Bierling, es ist irgendwie wie ein Albtraum. Jeden Tag eine neue Schreckensmeldung, oft auch ausgehend aus europäischer Perspektive, aus den USA.
Die 8 geschlichteten Krieger, die würde ich jetzt noch nicht so abkaufen, was Trump dort immer wieder verkündet. Da zählt er zum Beispiel auch Kosovo, Serbien, die gar nicht im Krieg waren, dazu. Also da komme ich schnell auf 8. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Die europäische und die amerikanische Situation unterscheidet sich fundamental. Die Amerikaner haben einfach durch das Glück der Geografie eine einzigartige privilegierte Lage auf dem Planeten, geschützt durch 2 riesige Ozeane und im Grunde im Norden und im Süden 2 schwache, weil nicht aggressive Nachbarn. Diese Lage hat niemand auf dem Planeten. Wir Europäer sind umgeben von Krisenzonen, von Kriegen, Mittlerer Osten, ein hyperaggressives Russland. Für die Amerikaner ist der Blick, da würde ich Ihnen völlig recht geben, ein anderer auf die Welt. Aber das ist sozusagen etwas, was sie geerbt haben durch einen wunderbaren Glücksfall. Wir sitzen mittendrin im Moment. Es brennt an allen Ecken und Enden. Und für sehr lange Jahrzehnte haben uns die Amerikaner immer wieder bei unseren Kriegen und Krisen unterstützt. Den Bosnienkrieg, den Kosovo-Krieg haben die Amerikaner für uns gelöst. Sie haben uns im Kalten Krieg verteidigt. Sie haben die Ukraine mehr unterstützt als wir Europäer in den ersten Jahren unter Biden. Das heißt, jetzt müssen wir zurechtkommen mit einer Lage, wo die Amerikaner zumindest ein unsicherer Kantonist geworden sind, ihre Interessen nicht mehr identisch mit denen der Europäer definieren. Womit wir nicht gerechnet haben, das Schlimmste, was wir eigentlich erwartet haben von Trump, ist, dass er sich isolationistischer zurückzieht. Und das ist durchaus in den Karten. Das hat auch Obama zum Teil schon getan. Und das wollte auch Biden tun. Womit wir nicht wirklich gerechnet haben, dass er in vielen Fragen ins Lager des Feindes überwechselt. Schauen wir uns die Ukraine an. Da ist er eigentlich näher an Putin als an den Europäern. Den umgarnt er. Und das ist im Grunde das Neue. Dass er von den Mitteln und den Methoden die westliche Allianz, die Beschützung der Europäer aufgekündigt hat.
Und jetzt schauen wir noch, Herr Trittin, auf eine Zahl. Und zwar hat er gesagt, ich will meinen eigenen Militäretat deutlich erhöhen, so um die 500 Milliarden. Die USA sind eh schon, selbst verglichen mit China und Russland, ein Mehrfaches an Verteidigungsausgaben haben sie. Ist das ein Schritt, um auch irgendwann zu sagen, jetzt brauche ich wirklich die NATO nicht mehr? Ihr seid jetzt diejenigen, die NATO gibt es nicht mehr, die sich bei uns anstellen, die bewerben dürfen um Sicherheitsgarantien und es ist ein ganz anderes Machtverhältnis.
Ich würde vorweg sagen, ich gehöre nicht zu denen, die Panik schieben. Ich würde uns eher dazu raten, zu sehen, was zu tun ist und das frohen Mutes, selbstbewusst, aber nicht überheblich anzugehen. Also das heißt, ich plädiere für Zuversicht, für europäische Stärke, für Zusammenarbeit. Wir sind in Europa. Donald Tusk hat dieser Tage mal gesagt, warum brauchen eigentlich 500 Millionen Europäer, 300 Millionen Amerikaner, um sich vor 140 Millionen Russen zu schützen? Ich finde, das ist ein sehr kluger Hinweis an dieser Stelle gewesen. Und ich rate dazu, dieses Selbstbewusstsein ein Stück zu entwickeln, und zwar nicht im Reden, nicht in der Haltung allein, sondern auch und gerade im Handeln, ökonomisch und militärisch.
Aber jetzt nochmal die Zahlen. Also warum muss ich denn jetzt, wenn ich eh schon führend bin, bei den Militärausgaben nochmal so viel drauflegen?
Ich glaube, es ist etwas Neues.
Naja,
das unterscheidet die Zeit zum Beispiel von der eines anderen konservativen Präsidenten, nämlich George W. Bush beispielsweise. Die USA waren 40 Jahre lang und haben sich selber so verstanden als eine globale Ordnungsmacht. Das ist ein Stück in Frage gestellt worden durch verschiedene Entwicklungen im Irak, in Afghanistan. Und daraus hat Trump jetzt eine Schlussfolgerung gezogen. Wenn man die nationale Sicherheitsstrategie liest, dann steht da drin, wir sind keine globale Ordnungsmacht mehr, sondern wir sind eine Großmacht. Wir arrondieren erstmal unser Gebiet. Und diese Ansage ist eine, die erstmal eine andere ist als die letzten 20 Jahre.
Wir müssen gleich nach Grönland geben, aber da haben wir gleich eine Schalte. Deswegen, Herr Hahn, noch bitte zu diesen Militärausgaben. Wie bewerten Sie das?
Naja, es ist natürlich auch so, dass sich die Amerikaner, und das auch nicht völlig unbegründet, natürlich auch bedroht sehen von einer Supermacht, die es so vor 20, 30 Jahren noch nicht gab. Und das ist die Volksrepublik China. Und sozusagen im Schatten dieser Supermacht sich eben auch andere Staaten zusammentun, die ein ähnliches gesellschaftspolitisches System verfolgen, die ähnliche Ansätze verfolgen. Und das ist das, was die Amerikaner zu Recht bedrohlich empfinden. Und das ist im Übrigen nicht eine Erfindung von Donald Trump, sondern das sehen die Administrationen schon seit langem so. Und haben sie uns auch gesagt und haben uns auch aufgefordert, deswegen mehr Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Das hat Europa und das hat im speziellen Deutschland viel zu zögerlich getan. Wir müssen da jetzt sehr schnell nacharbeiten. Und deswegen ist es auch gut, dass die jetzige Bundesregierung gleich zu Beginn, sozusagen bevor sie richtig begonnen hat zu regieren, schon entschieden hat, mit einer entsprechenden Mehrheit im Deutschen Bundestag es möglich zu machen, für Verteidigung deutlich mehr Geld auszugeben und damit die 5% einzuhalten und auch jetzt den nächsten Schritt, schon mal einen ersten beim Thema Wehrpflicht zu gehen. Nochmal, ich bin fest davon überzeugt, dass wir noch weitere Schritte auch beim Thema Wehrpflicht gehen müssen.
Ja, und jetzt schauen wir nach Grönland und da gibt es auch Schritte. Da schickt nämlich die Bundeswehr, kam gerade die Meldung, 13 Soldaten hin, sicherlich keine große Einheit. Eine Symbolik das allemal. Und ich würde jetzt aber erstmal, bevor wir quasi nach Grönland schalten, Ihnen noch mal einen kurzen Überblick geben, worum sprechen wir da eigentlich, wenn es um Grönland geht.
Grönland gehört zu Dänemark und ist die größte Insel der Welt. Durch seine Lage zwischen den USA und Russland hat es eine wichtige militärische Bedeutung. Schon seit dem Kalten Krieg unterhält das US-Militär hier eine Basis. Zudem ist Grönland reich an Rohstoffen. Die Insel verfügt über Erdgas, Erdöl, Gold, Uran und seltene Erden. Da Grönland zu großen Teilen von Eis bedeckt ist, ist der Abbau dieser Rohstoffe aktuell noch schwierig. Durch den Klimawandel schmilzt das Eis aber mehr und mehr, die Eisdecke wird dünner. Dadurch könnte der Zugang zu Rohstoffen in Zukunft leichter werden.
Ja, und jetzt gehen wir direkt nach Grönland zu Jana Sinram, unsere ARD-Korrespondentin. Wie bewerten das die Grönländer? Wie ist da die Gefühlslage? Die ganze Welt scheint irgendwie an ihnen plötzlich herumzuzerren, wenn es um Sicherheitspolitik geht.
Ja, wir sind seit ein paar Tagen ja jetzt schon hier und alle Leute, mit denen wir gesprochen haben, egal was sie sonst für eine Haltung haben, gesagt, es ist für sie eine wirklich schwierige Zeit. Also sie erwarten jetzt nicht, dass in den nächsten Tagen jetzt hier amerikanische Kriegsschiffe vor der grönländischen Küste auftauchen, aber dass sie eben immer wieder sagen, Grönland steht nicht zum Verkauf und sie wollen Grönländerinnen und Grönländer sein und eben keine Amerikaner, das verhallt in Washington komplett ungehört. Und insofern ist zumindest dieses Treffen, was es jetzt heute gegeben hat und wo es gerade die PK gab, wo sie zwar auch gesagt haben, sie sind sich nicht einig, aber da ist jetzt die große Hoffnung, dass das ein bisschen Deeskalation bringt.
Ja, da gibt es fundamentale Meinungsverschiedenheiten, hat ja der dänische Außenminister danach gesagt. Trump hat aber zuvor gesagt, alles andere ist inakzeptabel. Ich will Grönland. Also mal schauen, ob sich das jetzt wirklich beruhigt. Man hatte davor auch gehört, dass Trump in Erwägung zieht, Grönland einfach zu kaufen. 100.000 US-Dollar für jeden Bürger dort. Wollen sich die Bürger ihr Land abkaufen lassen?
Nein, absolut nicht. Und man muss sagen, es sind sich jetzt auch nicht alle Grönländerinnen und Grönländer einig, wie sie damit umgehen wollen und wie nah sie an Dänemark sein wollen. Viele sagen, sie wollen gerne unabhängig werden. Alle sagen, ja, wir wissen oder es gibt Uneinigkeit darüber, wie schnell das gehen soll. Aber ich würde sagen, mindestens 95% der Grönländerinnen und Grönländer sind sich einig. Grönland ist nicht zu verkaufen. Und das hat uns auch eine junge Frau gesagt, wie man überhaupt auf die Ideen kommen könnte, dass man ein Land und seine Menschen kaufen könnte. Das ist für sie vollkommen unverständlich und einfach völlig respektlos.
Ja, jetzt könnte man aber auch auf die Idee kommen, meine Güte, wir sind wirklich nicht gut geschützt. Also jetzt 13 Bundeswehrsoldaten kommen auch noch zusätzlich. Aber was schreckt die Grönländer so an diesem Gedanken, die USA jetzt als neuen Partner zu haben oder als neue Bundesstaat dort aufzutauchen?
Naja, Grönland hat ja insgesamt eine bewegte Geschichte, eine Kolonialgeschichte mit Dänemark. Und für sie fühlt sich das an, wie die USA wollen sie jetzt auch wieder kolonisieren. Mir hat eine junge Frau gesagt, im Prinzip wäre für mich der normale Weg gewesen, Grönland wird irgendwann unabhängig und sie werden sich natürlicherweise den USA annähern und dann sich auch freuen über amerikanische Investitionen. Aber nachdem, wie die USA sich jetzt hier in den vergangenen Tagen und Wochen verhalten haben, ist für sie sämtliches Vertrauen weg und sie möchte am liebsten die USA hier wirklich überhaupt nicht mehr sehen und nicht mehr da haben.
Ja, vielen Dank. Schöne Grüße nach Grönland und wir werden es weiter verfolgen. Herr Tretin, Sie haben ja gefordert Militärmanöver von Deutschen und anderen Europäern in und um Grönland. Wie weit soll das gehen? Wie müssen wir und können wir Trump auf Distanz halten?
Ich weiß nicht, ob wir ihn auf Dauer auf Distanz halten können. Dafür ist er zu stark und das ist so. Nur auf der anderen Seite ist es auch so, dass man diesen Gebietsanspruch einfach nicht akzeptieren darf. Das ist das Gleiche, wie Putin gesagt hat, die Krim gehört mir. Oder wie versucht zum Beispiel China gegenüber Taiwan aufzutreten. Diese Form von Politik kann und darf Europa aus der Selbstachtung und aus Eigeninteresse nicht akzeptieren. Und deswegen muss es nicht nur auf der Frage, wie geht man ökonomisch um. Man kann auch bestimmte ökonomische Instrumente ansetzen. Aber ich habe bewusst darauf hingewiesen, nach den Erfahrungen, die wir mit dem Imperialismus Putins gemacht haben, dass Abschreckung nicht funktioniert, wenn sie nicht auch eine militärische Komponente hat. Und insofern war der Ansatz, dort gemeinsame Übungen, und zwar nicht mit 13 Leuten, sondern mit richtigen Verbänden an dieser Stelle zu machen, kein falscher. Und ich sehe, dass die Bundesregierung mit Trippelschritten in diese Richtung marschiert.
Aber das wischt ja, es natürlich um was ganz anderes geht, wenn ich das vielleicht sagen darf. Denn es geht ja nicht darum, sozusagen jetzt Amerika fernzuhalten, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, Amerika im Bündnis zu halten, im transatlantischen Verhältnis zu halten. Und die Amerikaner noch einmal fühlen sich sehr bedroht durch die Interessensausweitung, die die Russische Föderation weltweit betreibt, die Chinesische Volksrepublik weltweit betreibt und sagt, passt mal auf, wenn wir das nicht gemeinsam hinkriegen, das sozusagen abzuhalten, dann werden wir das eben alleine tun. Und genau an diesem Punkt sind wir. Und deswegen ist, sage ich mal, sind Manöver der Bundeswehr dann gut, wenn sie unterstreichen, dass wir mit den Amerikanern zusammen gewillt sind, tatsächlich auch den arktischen Raum im Interesse, in unserem Interesse, Sicherheit dort zu gewährleisten. Darum geht es, also nicht Amerika fernhalten, sondern Amerika im Boot, in einem transatlantischen Boot behalten, in Partnerschaft. Darum geht es. Und das ist nicht ganz einfach mit einem sehr selbstbewussten Präsidenten, der aber auch allen Grund hat, selbstbewusst zu sein, bei dem, was Amerika tatsächlich auch für dieses Bündnis geleistet hat und aktuell leistet.
Darf ich mal widersprechen? Ich glaube, Sie haben gerade demonstriert die Naivität deutscher Außenpolitik.
Ich glaube, dass es naiver ist, lieber Herr Trittin, zu glauben, dass ein Manöver Amerika fernhält.
BMWs die nationale Sicherheit der USA gefährden. Das ist aber die Begründung gewesen für die Zölle, die Trump verhängt hat. In Wirklichkeit ging es ihm um den Schutz des eigenen Marktes. Und das Gleiche ist im Fall Grönland. Wenn es so wäre, wie Sie sagen, müssen sich die USA die Frage gefallen lassen, warum sie die Präsenz in Grönland in den letzten Jahren zurückgefahren hat. Es geht
wenn es so wäre, wie Sie es den Amerikanern unterstellen, wäre Trump schon lange aus der NATO ausgetreten.
Es geht den Amerikanern und Trump um die Rohstoffe dort. Das sagt er auch ganz offen. Und deswegen finde ich, dass man sich auf diese Frage konzentrieren muss. Und die Frage ist, wem gehören die Rohstoffe der Grönländer? Gehören sie den Grönländern? Oder gehören sie den USA? Mhm. Wer ist dafür verantwortlich?
Also das ist die Kernfrage. Sehr attraktiv, da Rohstoffe auch zu sichern. Und wenn Sie im Internet sieben Fragen Zukunft eingeben, dann werden Sie eine Folge finden, auch welche Sicherheitsinteressen dort Putin hat und wie er sich dort ausweitet. In der Tat gibt es da ganz viele Supermächte, die sich die Arktis da erobern wollen. Aber ich möchte Herrn Weinberg, es geht jetzt auch um Punkte, da haben Sie ja diese Nähe auch zu der Regierung in den USA, da möchte man schon verstehen, auch dieser Punkt fiel gerade, wenn Trump sagt, ich hole mir jetzt Grönland, was ist dann der Unterschied? Wie kann er denn bitte Putin zurückweisen, der sagt, na, ich habe auch Sicherheitsinteressen vor meiner Haustür, ich hole mir dort die Ukraine oder Donbass oder die Chinesen sagen, naja, vor meiner Haustür ist Taiwan. Das sind ja auch meine Sicherheitsinteressen. Also wie kommt man dann argumentativ aus dieser Falle raus, die man sich selbst stellt?
Ich kann Ihnen da jetzt grundsätzlich folgende Antwort geben. Die Europäer oder viele Menschen, die den Trump einschätzen, machen einen großen Fehler. Und zwar, die konzentrieren sich darauf, was er sagt. Und die vermeiden, unter Beachtung zu nehmen, was er wirklich macht. Der Trump natürlich klappert sehr oft Sachen, die er dann entweder zurücknimmt oder verstärkt. Das ist seine Verhandlungsweise als Geschäftsmann. Er möchte einen Deal machen. Mit Greenland ist natürlich auch das Thema. Und da würde ich dem unseren Politiker durchaus hier, wir haben zwei Politiker, ehemaligen vielleicht, oder Entschuldigung, ich weiß nicht, ob sie noch immer aktiv sind, aber recht geben, dass Greenland natürlich strategisch, militärisch sehr, sehr wichtig für die Sicherheit von USA ist. Und Trump hat auch vorgeschlagen, Grönland zu kaufen. Und wenn man historisch sich das anguckt, Amerika hat schon Länder gekauft, zum Beispiel Alaska von den Russen, Florida von Mexikanern und so weiter.
Jetzt haben wir das bloß gerade gehört. Die Grönländer wollen nicht verkaufen. Ja. Ist der nächste Schritt dann? Dann schicke ich eben jetzt mal Europa. Nein, Einheiten.
Aber Entschuldigung, aber das ist auch falsch. Die Grönländer wollen nicht. Ein Viertel von Grönländern, das ist die Opposition, hat durchaus zum Ausdruck gemacht, dass die sich durchaus vorstellen können, unter amerikanischen Association oder Zusammenarbeit oder wie auch immer zu leben, wie zum Beispiel Puerto Rico. Puerto Rico, die Puerto Ricaner sind nach wie vor Puerto Ricaner, aber trotzdem sind die amerikanische Staatsbürger. Also diese Möglichkeit besteht und das sind sehr viele Alternativen, die man friedlich machen kann. Mhm. Aber ich werde Ihnen garantieren, dass der Trump keine Delta Force nach Grönland schicken
wird. Okay, das garantieren Sie, Trump garantiert sich. Susanne, ja. Genau da würde ich gerne anknüpfen. Und zwar, wenn es aber doch so wäre, ich meine, allein die Spekulation damit stellt ja schon die Frage, was ist die NATO eigentlich noch wert? Die dänische Regierung sagt, dann wäre die NATO am Ende, wenn Trump gegenüber einem NATO-Partner aktiv wird. Also im Grunde würde Artikel 5 greifen, wir müssen uns als NATO verteidigen. Ja. Aber wenn ich mich selbst attackiere, was ist dann mit der NATO?
Natürlich ist die NATO dann am Ende. Die NATO besteht daraus, dass die Mitgliedstaaten davon ausgehen, dass die Souveränität geachtet wird und dass man sich gegenseitig gemeinsam unterstützt, aber doch nicht, dass das mächtigste, stärkste Land alle anderen quasi overruled und dann noch mit der Begründung, die habe ich heute mit großem Interesse verfolgt, es würde die NATO sicherer machen, wenn die USA Grönland übernehmen würden. Ich habe jetzt gerade mit großem Interesse verfolgt, was Sie gesagt haben, dass wir Trump noch nicht wirklich richtig einschätzen und beurteilen können. Und ich denke, das ist doch eigentlich die Krux, dass wir noch keinen Umgang gefunden haben, wie gehen wir mit diesem amerikanischen Präsidenten um. Ich würde auch gerne weiterhin ihn quasi psychologisch durchdringen und mit ins Boot holen und diplomatisch verhandeln. Aber ich glaube, dieser Mann ist ein Mann, der versteht Stärke und Macht. Und wenn wir keine roten Linien aufzeigen und keine Grenzen aufzeigen, dann werden wir hinten runterfallen. Es bringt auch nichts, ihn Daddy zu nennen und ihm schön zu tun. Das macht vielleicht mal kurzzeitig eine gute Atmosphäre. Aber damit werden wir uns nicht gegenüber einem Herrn Trump durchsetzen. Und ein letzter Punkt. Wir gehen auch immer noch davon aus, dass er sich an gewisse Regeln hält oder dass er einen langfristigen Plan verfolgt. Aber es sind doch zum Teil Ad-hoc-Entscheidungen, die da stattfinden. Also es mag ein langfristiger, großer Plan sein, aber wir den erreichen. Diese Geschichten, wie Sie sagen, Dealmaker, die können wir doch nicht durchschauen. In Gaza-Streifen hieß es zuerst, wir machen die Riviera des Nahen Ostens. Und dann aber plötzlich ist er doch wieder mehrere Schritte zurückgegangen, hat gesagt, wir brauchen die arabischen Staaten mit im Boot. Ich glaube, auch was Grönland betrifft, wir wissen doch noch gar nicht, was kommt.
Mhm. Also, ich glaube, aber das zeigt doch eins, das, was Sie gerade gesagt haben, zeichnet doch eigentlich im Grunde immer das gleiche Bild, nämlich dass Donald Trump einen großen Stein zugegebenermaßen immer ins Wasser wirft, um dann zu sehen, welche Wellen das schlägt. Und das führt dann dazu, dass Gespräche geführt werden, dass alle sozusagen alarmiert sind und sagen, tatsächlich, jetzt müssen wir uns mal um die Fakten kümmern, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und dass das durchaus zu auch positiven Ergebnissen führt, sehen wir tatsächlich in Gaza. Das sehen wir im Übrigen auch in der Ukraine beim Thema Sicherheitsgarantien. Wir waren weit weg von einem Zugeständnis der Amerikaner, dass sie dabei sind, wenn es um Sicherheitsgarantien geht. Jetzt haben wir eine Coalition of the Willing und die Amerikaner sind bereit dazu, nach einem Friedensschluss Sicherheitsgarantien mitzutragen. Insofern sieht man das eben sehr wohl, man erstens mit Donald Trump reden und sich auseinandersetzen kann und das auch in der Tat auch selbstbewusst machen muss. Das würde ich eben auch in der Causa Grönland so raten und deswegen tun wir das auch und das muss sozusagen der Ansatz sein.
Mhm. Herr Bierling, jetzt haben wir gerade gehört, ja, also ernst nehmen muss man das nicht. Auch der andere war, der wirft halt mal Steine ins Wasser. Hoffentlich sind aber auch keine Schwimmer, die dann getroffen werden. Und auf der anderen Seite sollen jetzt angeblich Sicherheitsgarantien belastbar sein, was Ukraine betrifft. Wir haben doch so oft diesen Kurs von Trump erlebt bei der Ukraine. Mal trifft er sich mit Putin, dann wieder mit Zelensky. Auf der einen Tag ist es so, den anderen Tag schon wieder ganz anders. Glauben Sie an Sicherheitsgarantien? Also wenn wir dort jetzt Soldaten stationieren am Rande, können wir uns darauf verlassen, dass wenn es dort eng wird nach einem Waffenstillstand, der möglich sein soll irgendwann, und wir stellen uns dann an die Grenze mit deutschen Soldaten und sagen, wir stehen ein für dieses Land, dass dann die USA tatsächlich hier dann Hunderttausende womöglich schicken?
Ich glaube, wir lassen uns auf eine völlige Schattendiskussion ein mit diesen Sicherheitsgarantien und mit diesen Friedensverhandlungen. Es findet ja nichts statt. Putin hat zu nichts Ja gesagt. Er hat nicht mal seine Verhandlungsposition irgendwie angenähert. Jede Nacht erleben wir, dass er Dutzende von ukrainischen Zivilisten umbringt, dass er ihre Infrastruktur bombardiert, dass er atomwaffenfähige Raketen an die Grenze zu Polen schießt. Das heißt, das ist die Antwort. Und was der Westen hier im Moment betreibt und die Europäer, ist der verzweifelte Versuch, sich irgendwie Trump anzuklammern, dass er bei der Unterstützung der Ukraine weiter dabei ist. Was real passiert, es wird keinen Frieden geben in der Ukraine. Es wird nicht mal einen Waffenstillstand geben.
Aber innerhalb von 24 Stunden hat Trump gesagt.
Ja, Trump ist ein Großmaul. Das ist uns allen doch mittlerweile klar. Was hat er schon alles angekündigt, was er nicht einhält? Übrigens auch Ihre Frage zu der Aufstockung des Verteidigungshaushaltes um 500 Milliarden. Das ist völlig unvorbereitet. Das hat er rauspalabert. Das tweetet er schnell auf seinem Truth Social Kanal. Das sollten wir alles nicht so ernst nehmen, weil das impulsgetrieben ist. Aber wirklich zurück zu der Frage. Wir werden erst einen Frieden in der Ukraine bekommen, wenn die Ukrainer so stark sind, dass Putin sieht, dass er dieses Land nicht vernichten kann. Die allererste Frage, die wir Europäer beantworten müssen, jetzt wo die Amerikaner raus sind, was sind wir bereit zu leisten, um das Überleben der Ukraine zu sichern? Und um die Frage drücken wir uns rum. Auch schon wieder die gesamte politische Klasse in Berlin, die auch wie das Kaninchen auf diese Schlange Friedensvertrag schaut. Wir müssten in allem viel mehr leisten für die Ukraine und das tun wir nicht. Auch die jetzige Regierung nicht. Das ist das große Versagen. Wir müssen, so,
Herr Hahn,
ein Wort noch. Wir müssen verstehen, dass unsere Sicherheit davon abhängt, dass die Ukraine diesen Krieg überlebt, gewinnt, als souveräner Staat weiter existiert.
Das sagt ja die Regierung auch, Herr Hahn, also aber hier waren ein paar Vorwürfe. Ja.
Also ich teile ganz ausdrücklich, dass sozusagen die Sicherheit der Ukraine auch die Sicherheit Europas und auch damit die Sicherheit Deutschlands betrifft. Und wir sind hier in einer Situation, und das brauchen wir überhaupt nicht schönreden, dass wir sozusagen bei einem sofortigen Rückzug der Vereinigten Staaten aus Europa wir größte Probleme hätten, tatsächlich unsere Sicherheit aktuell selbst zu gewährleisten. Und wir tun alles im Moment, um sozusagen dieses Gap und diesen Fähigkeitsmangel tatsächlich nachzuholen und auszugleichen. Und dazu brauchen wir die Amerikaner. Das ist schlicht die Wahrheit und die Situation. Und deswegen ist es, glaube ich, richtig in unserem Interesse, solange wir, bis wir das erreicht haben, mindestens die Amerikaner an Bord zu halten. Und im Übrigen, wenn wir auch dann in so einen Grad der Fähigkeit erreichen, glaube ich, werden wir auch insgesamt für die Amerikaner wiederum deutlich interessanter als Partner. Insofern ist das in jeder Hinsicht zu verfolgen und das tun wir auch. Wir müssen nur noch mehr Tempo an den Tag legen, denn das wird auch klar bei den Entwicklungen, die wir weltweit sehen.
Also ich wirklich bin geschockt hier, wie dass man wirklich die Naivität hat, dass Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen kann oder bestehen kann. Sie müssen sich doch bitte
das Bild anschauen.
Lassen Sie mich
gut.
bitte einmal kurz aussprechen. Ja? In den, die haben nicht mal die Soldaten, die Ukrainer, die dort kämpfen wollen. Da werden 20.000 desertieren jeden Monat von den Frontlinien. Die Europäer sind gespalten. Es gibt es in Europa nicht eine Meinung, dass man sich weiter finanziell vor allem in Ukraine engagieren soll. Europa hat nicht mal die Ausrüstung, um dort zu liefern. Das haben die Amerikaner. Und letzten Endes, warum diese wiederum diese Schreckensvorstellung, warum weiter diesen Krieg zu führen. Witkow und der Schwiegersohn von Trump waren schon mehrmals in Moskau. Ja, der Putin ist ein sehr, sehr harter Brocken und ist ein Verbrecher. Das sind wir uns, glaube ich, alle hier in der Runde einig. Aber man kann, ich sage es auch meinen Mitarbeitern immer, man kann Geschäfte nicht nur mit Leuten machen, die man mag. Wenn man mit den Leuten Geschäfte machen würde, die man mag, würde man schnell platt.
Ist das, der Donbass muss weg und die Amerikaner bekommen dann keine Ressourcen, die dann in der Ukraine vergraben sind?
Ja, aber Donbass, das leben auch dort Russen. Man muss die Situation auch ein bisschen berücksichtigen. Und alles ist besser als diese 1,5 Millionen Menschen, die dort gestorben sind. 1,5 Millionen Menschen, das ist Ost-Berlin, Gesamtbevölkerung. Das muss man sich vor die, und ich rede nicht mal von denen, die verletzt und zu Krüppeln dort geschossen worden sind. Diese Tragödie muss ein Ende stattfinden. Und,
aber das ist doch nicht, das ist, da sind wir, glaube ich, in dieser Runde auch alle einig. Aber wir haben doch eine Erfahrung gemacht. Das kann ich sagen, als ich war damals in der Opposition. Wir haben die Erfahrung gemacht mit der Vereinbarung von Minsk. Eine Vereinbarung, die nicht abgesichert gewesen ist und die dann dazu geführt hat, das war das Abkommen, das erstmal nach der Annexion der Krim und der beginnenden Auseinandersetzung um Donetsk und Luhansk zu einem Waffenstillstand geführt hat. Der Waffenstillstand ist überwacht worden von internationalen Beobachtern, die übrigens keinerlei Kompetenz hatten. Wenn sie angegriffen wurden, konnten sie nur abhauen an dieser Stelle. Und das war der Grund, warum Putin weiter aufgerüstet hat. Es war nicht das Ende des Krieges, sondern es war die Vorlage zur Fortsetzung des Krieges. Und das, was Witkow dort vereinbart hatte in diesem Plan, war nichts anderes als genau dieses Abkommen und den Fehler dieses Abkommens nochmal zu wiederholen. Nämlich den Krieg an einer bestimmten Stelle einzufrieren, Putin die Gelegenheit zu geben, sich neu zu organisieren, um den nächsten Angriff zu fahren. Er akzeptiert nicht die Existenz einer unabhängigen Ukraine. Er hat nicht gesagt, die Ukraine soll gewinnen. Da glaube ich auch nicht dran. Ich glaube er auch nicht. Er hat gesagt, das Gewinnen besteht darin, dass die Ukraine als souveräner Staat dieses überlebt. Und das ist die Grundvoraussetzung, um Putin davon abzuhalten, die Souveränität von Lettland, Estland, möglicherweise auch Polen in Frage zu stellen. Und das ist das massive Interesse, was Europa hat, warum wir der Auffassung sind, dies zu tun. Und ich gebe Ihnen ja recht, dass nicht genug ist. Und Ihnen auch. Es ist nicht genug. Ich will aber an der Stelle ausdrücklich sagen, es ist inzwischen so weit gegangen, dass auch ein christdemokratischer Bundeskanzler zur Sicherung der Überlebensfähigkeit der Ukraine akzeptiert hat, die Einführung von Eurobonds. Und ich finde, wenn sich jemand so weit bewegt, muss man das auch mal respektvoll wenigstens noch festhalten.
Ja gut, aber darf ich noch mal kurz einbringen, dass der Trump hat dem Zelensky zugesagt, 15 Jahre Garantie, militärische Garantie von USA, dass dort der Putin nicht weitergeht. Zwar hatte Zelensky in seiner Art gesagt, ich hätte gerne 50 Jahre, aber die 15 Jahre sind tatsächlich auf dem Tisch. Das hatte Trump gesagt. Und das wäre auch eine Vereinbarung, die dann festgehalten würde, wenn es zu Einfrierung der Kriegsaktivitäten dort käme.
In Minsk war vereinbart worden, innerhalb von 3 Jahren Wahlen stattzufinden. Die haben nie stattgefunden.
Aber wer hat
das? Das war eine etwas kürzere Frist.
Wer hat das garantiert? Das haben Sie gerade
Putin
gesagt.
Unterschrieben.
Diese Garantie war nichts wert, weil das war ein Papier, woran sich keiner eigentlich halten musste. Aber etwas anderes ist, wenn die USA tatsächlich sich verpflichten, militärisch beizustehen und eben diesen Frieden dort garantieren. Und übrigens, ich will Sie noch einen Punkt, bin sofort fertig. Putin hat klar und deutlich gesagt, wenn die Europäer, wenn die NATO dort als Sicherheitsmilitär ihre eigenen Leute schicken, ich werde die dann attackieren. Ich werde das nicht zulassen. ich werde da angreifen.
Putin und
da
hat muss man, allem
da muss man das wahrnehmen. Das muss man akzeptieren.
Also man muss aber, glaube ich, auch wahrnehmen,
was innenpolitische Karte
unter welchen Voraussetzungen Putin überhaupt zu einem Frieden bereit ist. Und er ist im Grunde nur dazu bereit für einen Frieden, wenn die Ukraine ihre Souveränität verliert und wenn Russland die totalen Zugriff auf die Ukraine hat, ähnlich wie es in Weißrussland ist. Das ist etwas, was wir nicht vertreten können, nicht nur, weil es um die Souveränität eines Staates geht, sondern weil es auch massiv unsere Sicherheitsinteressen betrifft und gefährdet. Und deswegen noch einmal können wir so einen Diktatfrieden nicht akzeptieren im Interesse der Ukrainerinnen und Ukrainer und im Interesse eben auch europäischer Sicherheit nicht. Und ich glaube auch im Interesse amerikanischer Sicherheit nicht, denn das wäre der Zerfall der Gegenküste auf der atlantischen Seite. Und das hätte auch gravierende Folgen für die Sicherheit der Vereinigten Staaten.
Ich würde gerne noch mal zu einem anderen Konfliktort kommen, der ganz aktuell ist, nämlich Iran. Wir erleben seit über 2 Wochen, Susanne, massive Proteste der Iraner, die ganz stark natürlich unter dieser Diktatur, unter dem Regime leiden, aber auch, und das ist immer dramatischer geworden, unter dieser miserablen Situation, Inflation, Lebensstandards. Man muss quasi um das tägliche Brot schon betteln. Jetzt hat Trump gesagt, er schaut sich das nicht länger an. Heute kann sein, dass eine Hinrichtung womöglich stattgefunden hat, das wissen wir nicht. Und es sind aber womöglich mehrere tausend Menschen schon gestorben. Und Trump hat sich da jetzt selber in die Pflicht genommen. In den letzten Tagen hat er immer wieder gesagt, sobald da Menschen sterben, wir schreiten ein, wir sind unterwegs, haben wir auch gestern gehört. Was ist aber, wenn, sagen wir mal, Trump diese iranische Führung ausschaltet? Es ist ja ein ganzes System, das sich dort etabliert hat, die auch dieses System verteidigen, weil sie davon profitiert haben. Oder es würden vielleicht viele Tausende, vielleicht Hunderttausende, die dieses System stützen, selber ins Gefängnis wandern. Droht da, wenn man nur diese Führung meint, rausnehmen zu können und es meint, es ist alles dann gut, droht nicht doch dann ein Bürgerkrieg?
Da droht nicht nur ein Bürgerkrieg, da drohen, das ist ein so gefährliches Spiel mit unabwägbaren Folgen, wirtschaftliche wie politische, wie auch militärische. Und ich finde es auch hochspannend. Und jetzt mal abgesehen davon, dass die mutigen Menschen im Iran, ja, das ist ja herzzerbrechend, was da gerade passiert. Und man redet von tausenden Toten. Aber interessanterweise haben ja sowieso einerseits Israel und aber auch arabische Staaten jetzt Trump davor gewarnt, hier einzugreifen. Er will ja keine Truppen auf dem Boden, hat er gesagt. Was kann er aus der Luft erreichen? Und auch Israels Premier Netanyahu, der Silvester mit Trumps gefeiert hat und dahin gefahren ist Ende Dezember, um eigentlich die Amerikaner dazu zu bewegen, noch mal einen Schlag gegen die iranischen Atomanlagen durchzuführen, hat jetzt offensichtlich, so melden es israelische Medien via Putin, den Iranern ausrichten lassen, dass Israel kein Interesse hat an einem Schlag im Moment, weil man eben befürchtet, dass aus der Luft dieses Regime nicht ganz ausgeschaltet werden kann. Man befürchtet, dass der Iran dann Israel bombardieren könnte, dass er möglicherweise Militärbasen in Katar oder anderen arabischen Ländern bombardiert und dass das eben nicht zu einem Regimesturz führt, der etwas Besseres nach sich bringt. Und da würde ich auch als Washington mal auf die Länder in der Region hören.
Hat man in Venezuela ja auch nicht gesehen, dass sich da jetzt so viel getan hat, was die Führung dort betrifft, weil jetzt das Ehepaar an der Spitze herausgenommen wurde aus diesem Land. Herr Hahn, wie stehen Sie zu einem Eingreifen, wie steht die Bundesregierung zu einem Eingreifen der USA im Iran bei den genannten möglichen Folgen?
Also es ist auf jeden Fall klar, dass die Lage im Iran wirklich katastrophal ist, mit Blick auch auf die vielen Menschen, die jetzt zum wiederholten Mal kommt es ja zu Aufständen im Iran, jetzt in den letzten 8 Jahren, glaube ich, 5 allein an der Zahl und jetzt wieder offensichtlich über mehrere tausend Demonstranten getötet worden. Es ist wirklich ein Drama und grausam. Und es ist eigentlich unvorstellbar, dass es nicht zu einer echten Erodierung in dieser iranischen Regierung kommt, angesichts solcher dramatischen Vorfälle. Und es ist wirklich tragisch. Die Frage ist, wie kann man eingreifen? Wir als Bundesrepublik verschärfen nochmal den Druck auf den Iran immens. Wir haben ja schon im vergangenen Jahr mit dem Snapback, der ausgelöst worden ist, nochmal dafür gesorgt, dass die wirtschaftliche Situation im Iran sich deutlich verschlechtert, was ja auch zu den Demonstrationen mitgeführt hat. Wir sind jetzt auch nochmal bereit, entsprechend das Sanktionsregime anzuziehen. Auf europäischer Ebene versuchen wir da noch die ein oder anderen zögerlichen Partner davon zu überzeugen, dass das jetzt wichtig ist. Denn das sind die Beiträge, die wir leisten können.
Sie leisten, aber
und wir werden sehen, welche Maßnahmen und ob Trump Maßnahmen ergreift.
Ja, und wenn er Maßnahmen ergreift, würden Sie das dann unterstützen oder würden Sie es kritisieren?
Das ist eine Glaskugel. Das kommt darauf an, dann tatsächlich, in welchem Kontext das passiert und was er tut und wie das vonstatten geht.
Welche Interessen, Herr Weinberg, hat eigentlich Trump im Iran? Geht es um den Schutz Israels? Geht es um das Atomprogramm, das aber eigentlich schon zerbombt ist? Geht es um die Ölreserven, die er kontrollieren will, wie bei Venezuela? Da hat er sich ja ausbedungen, da, glaube ich, ein Sechstel der Ölproduktion abzuzwacken.
Also ich bedauere sehr, dass man dem Trump immer wirtschaftliche Interessen unterstellt und keine Humanität. Der Trump ist ein Mensch, der hasst Tötung. Und das ist auch seine Devise, weswegen er keine Boots on the ground schicken will, weil er bei ihm um das Leben geht es. Und jedes Mal, wenn ich in solchen Runden bin und anhören mir muss, dass man den Trump kritisiert und man ihn für nicht berechenbar hält und so weiter, in dem Moment, wo es eine Krise gibt, kommt man so, ja, aber Trump, bitte helfe uns. Was er jetzt dort macht, das weiß ich nicht, aber ich muss hier in die beiden Richtungen der ehemaligen Regierung und der jetzigen Regierung eine Frage stellen. Warum hat sich die deutsche Regierung geweigert, bis jetzt die Verbrecherbande von den Revolutionsgarden als terroristische Organisation auf die Liste zu stellen? Das wäre doch der erste mutige Schritt, sich gegen dieses Establishment, dieses faschistisches, religiöses Establishment zu stellen. Das möchte ich noch mal wissen. Und ein letzter Hinweis, ich bin jetzt am Sonntag in Berlin mit einem Erstaunen gesehen, Riesenprotest der Exil-Iraner mit den alten Fahnen von Iran. Und welche Fahnen waren dabei? Die israelische Fahne und die amerikanische Fahne. Das heißt, was heißt das für mich? Die Bevölkerung von Iran will Frieden. Die wollen in Frieden mit den Nachbarn leben. Die haben nichts gegen die Amerikaner, die haben nichts gegen die Israelis, sondern die wollen Freiheit und menschliche Verhältnisse haben. Und nur darum geht es. Mhm. Und wie man das machen kann und ob der Trump wieder als der, wie das hier genannt wird, Daddy, das schafft, das weiß ich natürlich nicht.
Das war Ihre Frage und gebe sie weiter an Herrn Hahn. Also die Revolutionsgarden, also diese viele tausend Sondereinheiten, die das Regime stützen im Iran und die jetzt wahrscheinlich auch auf den Straßen genau diese Verbrechen jetzt begangen haben, sind die eine Terrororganisation?
Also nochmal, die Bundesregierung unterstützt jede Möglichkeit, die iranische Regierung zu sanktionieren. Und deswegen, und wie gesagt, auch das haben wir schon in aller Konsequenz auch in der Vergangenheit getan. Das hat unter anderem zu dieser ökonomischen Situation im Iran aktuell geführt und damit auch zu den Demonstrationen. Und wir bemühen uns weiter, diesen Druck aufrechtzuerhalten. Und das kann mit einem weiteren Sanktionsregime plus dem Listen der Revolutionsgarden funktionieren. Und das ist unsere Position.
Wie bewerten Sie, Herr Trittin, die Aussage?
Entschuldige, die ehemalige Außenministerin hat mehrfach nur Vorstöße unternommen, diese Revolutionsgarden als Terrorgruppe zu listen. Sie ist damit immer an einer Mehrheit der Mitgliedstaaten und an der Europäischen Kommission gescheitert. Und es geht der jetzigen Regierung haargenauso. Ich hoffe, dass diese Widerstände und wünsche Ihnen ganz fair dabei alles Glück, dieses zu überwinden an dieser Stelle. Nur, was man wirklich doch mal aussprechen muss, so sehr wir diese Menschen für ihren Mut bewundern, sie werden wahrscheinlich wieder alleine gelassen. Ich habe da keine Hoffnung auf keinen Daddy, auf niemanden von dort, weil dieses Regime in einer Weise sich gefestigt hat und über Bündnispartner verfügt. In Russland. Russland ist existenziell in seiner Kriegsführung angewiesen gewesen, teilweise auf iranische Drohnentechnologie. In der Unterstützung durch China, die ihnen das Öl entsprechend abnehmen, dass ich sehr, sehr pessimistisch bin, dass diese 3.400 oder vielleicht sind es 10.000 Menschen, die in den letzten Tagen beim Kampf um Demokratie, um Freiheit, ums Leben gekommen sind, die letzten im Iran gewesen sein werden. Das ist die bittere Botschaft, die wir aus dem Iran mitnehmen.
Ich glaube, der Iran ist nicht so stabil, wie Sie es darstellen. Der ist in der schwächsten Position seit 1979. Sein ganzes Stellvertretersystem, Hisbollah, Hamas, die Houthis, die sind alle auseinandergebrochen. Die haben die Israelis und die Amerikaner zerbombt. Selbst wenn wir jetzt sozusagen schauen, was denn in Venezuela passiert ist mit den Garantien der Chinesen, der Russen, das war der engste Verbündete, da ist nicht viel passiert. Putin hat kein Wort dazu gesagt. Das heißt, es wäre wahrscheinlich eine der größten geopolitischen Glücksfälle, wenn dieses Regime fällt, nicht nur für die Menschen im Iran, sondern auch für die Sicherheit der Region und für diese Achse der Bösen, die aus Moskau, aus China, aus Venezuela, aus Kuba, aus Nordkorea sich zusammengetan hat, um unsere westliche Ordnung zu zerstören. Das heißt, wir haben ein enormes Interesse, dass dieser Staat fällt.
Ja, und das ist ja das Entschuldigung.
Ja, und deshalb müssen wir was tun. Ja. Wir können nicht, ob wir es jetzt auf die Terrorliste setzen, was bedeutet das in dieser aktuellen Situation, wo jeden Tag Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen erschossen werden?
Susanne. Ich finde es gerade spannend, dass Sie sagen, dass dieses Regime so schwach ist, weil die Proxys eben nicht mehr so existieren, Hamas, Hisbollah und so weiter. Das führt ja wiederum dazu, dass eben die arabischen Staaten sagen, dann haben wir lieber dieses schwache, jetzige iranische System statt einem Failed State, ja, von dem wir nicht wissen, was nachkommt. Also ich gebe nur die Argumentation der arabischen Staaten, die 2022 ja eine ganz andere Position vertreten haben.
Die arabische Welt ist furchtbar verlogen. Die spielen doch alle ein doppeltes Spiel.
Sowieso,
also das müssen wir doch als... Wir sollten nicht auf arabische Argumente vertrauen, wir müssen auf unsere Argumente und unsere eigene Stärke vertrauen.
Ja, aber dieses Argument...
Aber die Frage ist doch, ob wir die Stärke überhaupt haben, einen echten Regime-Change von außen in den Iran zu tragen.
Und ich glaube,
dass wir diese Stärke zumindest als Europäer in keinem Fall haben. Und offensichtlich haben auch die Amerikaner, sind nicht der vollen Überzeugung, dass sie diese Stärke haben.
Jetzt würde ich, weil wir nicht schon fast am Ende der Sendung sind, noch mal auf Bayern schauen. Auch dort gibt es unter den Amerikanern, die hier stationiert sind, auch mit ihren Angehörigen, auch die große Sorge, dass genau dieses Binnenverhältnis zwischen Deutschland und Amerika belastet ist, stark belastet ist. Und da haben wir auch mal mit Amerikanern gesprochen.
Geboren ist er in Texas. Mit 19 Jahren kam er als Soldat nach Deutschland, Jim Albright. Nach seiner Armeezeit blieb er in Bayern und wurde Fotograf für verschiedene Zeitungen. Und lebt seitdem mit seiner Ehefrau Gabi in Schwabach. Warum ist er geblieben?
Ich wollte immer ein Europäer werden. Auch mit 19, als ich erst nach Deutschland kam als Soldat, war sofort überzeugt, das ist der richtige Platz. Nach dem Studium kam ich zurück. Mit der Gabi habe ich die versprochen, dass wir. Und ich habe keinen einzigen Tag das bereut. Ich muss ehrlich sagen, auch nach so vielen Jahren. Und ich liebe Amerika. Also das ist ein fantastisches Land. Ich glaube, was die Leute durch die Berichterstattung, nicht von Seite von der Presse, aber von der Seite von was die Leute einnehmen, es scheint, als ob alle Amerikaner verrückt sind.
Die Amerikaner, sie kamen als Befreier. Seit über 80 Jahren ist die Beziehung zu Bayern eng und vertrauensvoll. In vielen Orten war die Army stationiert, lebten US-Bürger, pflegten deutsche Gewohnheiten. Noch heute sind mehr als 10.000 von ihnen hier. Wie das Ehepaar Johnston, Freunde von Jim und Gabi. Wenn sie sich treffen, beherrscht ein Thema die Runde. Amerika in Zeiten von Donald Trump.
Ich denke, das ist auch das Ziel von Trump, dass durch seinen Egoismus alles für Amerika vernachlässigt er seine Partner innerhalb der NATO. Andererseits beschädigt er aber auch innerhalb sein Land, weil er die Leute benachteiligt, die er nicht haben will.
Am Anfang habe ich gedacht, als Trump erst anfing, dass irgendwann Trump selbst wird merken, oh, ich bin zu weit gegangen. Dann habe ich gesehen, das wird nicht, wenn jetzt wissen wir, das wird nie passieren, dass der sich selbst kritisch ist. Der hat das in sich nicht, der kann das einfach nicht. Ich glaube, der merkt nicht, dass der lügt. Aber habe ich gedacht, na, mindestens die Bevölkerung selber wird merken, oh, wir haben richtig Fehler gemacht, wir gehen in eine andere Richtung. Es kommt nicht. Also ich bin der Meinung, dass es wird sich nicht in dem MAGA-Movement was Großartiges ändern, weil es akut geworden ist.
Und so beobachten die vier mit Sorge, dass Amerika ein gespaltenes Land geworden ist.
Mhm. Herr Weinberg, lassen Sie uns aber nicht mehr auf die Innenpolitik in den USA blicken, sondern auf dieses deutsch-amerikanische Verhältnis. Da gibt es eben auch unter Amerikanern die Sorge, dass es stark belastet ist. Was muss geschehen, damit sich diese Situation, das Miteinander wieder einstellt?
Ich bedauere sehr, dass es eben diese Konflikte entstanden sind. Und ich muss leider sagen, dass diese Konflikte hauptsächlich durch Medien geschürt werden. Und ich erlebe, ob das jetzt der Handwerker, der zu uns ins Haus kommt und etwas repariert und mitkriegt, wer wir sind als Familie, der natürlich so, gerade als Berliner absolut pro-amerikanisch ist, dass die Leute auf der Straße, ob das der Taxifahrer ist, also diese Vertrauen und das, die Liebe zu Amerika ist in Deutschland wirklich absolut verankert und vorhanden. Und ich würde nur raten oder bitten, dass man diese konfrontative Einstellung, die leider auch unter Frau Merkel eigentlich gestartet worden ist, aufhört und man sich auf die Gemeinschaftlichkeiten und Freundschaften.
Konfrontation von beiden Seiten reduzieren, Herr Trittin. Was muss geschehen, vielleicht was muss auch die Bundesregierung tun, damit das Verhältnis zu den Amerikanern wieder besser wird?
Ich glaube, sie muss ein gesundes europäisches Selbstbewusstsein auf den Tag legen, weil das ist die Art und Weise, wie Trump kommuniziert. Wenn er auf Stärke trifft, überlegt er sich, wie er einen Deal machen kann. Wir haben bisher auf alles, was gekommen ist, letztes Beispiel und schlimmstes Beispiel zum Schaden unserer Wirtschaft war die Zollvereinbarung. Damit reagiert, dass wir gesagt haben, wenn du mich auf die eine Backe schlägst, halte ich die andere hin. Und diese Form von Appeasement-Politik hat eigentlich dieses Verhältnis immer weiter kaputt gemacht. Und deswegen glaube ich, Trump versteht es, wenn man sagt, bis hierhin und hier ist eine Grenze. Und dann reden wir mal danach.
Ja, muss die Bundesregierung nicht irgendwelche Gemälde Herrn Trump mitbringen als Gastgeschenk, sondern mehr Härte zeigen?
Ich glaube, das ist tatsächlich der aktuellen Bundesregierung in den wenigen Monaten, seitdem sie im Amt ist, gelungen ist, das Verhältnis zwischen Deutschland und Amerika deutlich, also auf politischer Ebene, deutlich zu verbessern. Wir sind wieder sozusagen am Tisch, wenn es darum geht, über die Fragen auch europäischer Sicherheit zu sprechen im Oval Office. Der Minister war jetzt erst bei Rubio. Es gibt auf allen Ebenen Gesprächskanäle, die sehr gut sind. Und dazu gehört dann auch, sich sozusagen auch nicht immer einig zu sein. Das ist überhaupt kein Problem. Und gesellschaftlich glaube ich tatsächlich auch, dass es sozusagen diese Entfremdung in der Art nicht gibt. Trotzdem ist sie auch ein Stück weit natürlich, weil sich auch unsere Gesellschaften natürlich verändern und auch die Erfahrungen, die wir miteinander haben, sich verändern. Und deswegen bleibe ich dabei. Das Verhältnis ist deutlich besser geworden und wir arbeiten weiter dran, dass es gut ist. Aber Jürgen Trittin hat schon recht. Es ist gut, wenn man das auf Augenhöhe macht und wenn man selber was zu bieten hat. Und Europa und Deutschland hat sehr viel zu bieten. Wir sind der größere Markt. Wir sind viel innovativer tatsächlich, wenn wir im Bereich der Grundlagenforschung anschauen. Mhm. Wenn wir anschauen, wie viele Ingenieure pro Jahr ausgebildet werden in Europa im Vergleich zu Amerika. Also es gibt genug, wo wir stärker zeigen können und das sollten wir auch tun und in den anderen Bereichen müssen wir schnell nachholen.
Herr Hahn, wir sind am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen fürs Mitmachen, fürs Mitdiskutieren. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Mal sehen, es gibt noch Zwischenwahlen im Herbst in den USA. Trump befürchtet diese. Es gibt auch sinkende Umfragewerte für Trump. Vielleicht hat er nicht mehr diese Möglichkeiten, die er sich vorstellt. Aber was Sie sich jetzt gleich vorstellen sollten und anschauen sollen, ist auf alle Fälle kontrovers. Und die haben sich mit der politischen Stimmung in Bayern nochmals befasst, dem neuesten Bayern-Trend. Einfach dranbleiben. Schönen Abend. Vielen Dank fürs Dabeisein.